Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Ein Mann, eine kühne Vision. So könnte man die Situation bei dem Bocholter Logistikdienstleister Duvenbeck zusammenfassen. Seit knapp 2 Jahren lenkt Hakan Bicil dort die Geschicke. Er kam an Bord, nachdem Thomas Duvenbeck die Mehrheit an dem Unternehmen an den Finanzinvestor Waterland verkauft hatte. Bicil genießt in der Branche den Ruf eines Machers. Den hat er sich über die Jahre und Stationen bei Kühn und Nagel, Toll Global Forwarding, Panalpina, Siva und zuletzt Imperial Logistics international erworben. Und was er mit Duvenbeck in den nächsten Jahren vorhat, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um den drohenden Handelskonflikt zwischen der EU und China, die 70 Ideen des Umweltbundesamtes für einen nachhaltigen Güterverkehr und den Ratenschock in der maritimen Logistik. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, das Gespräch, das unser Kollege Sebastian Reimer mit Hakan Bicil geführt hat, war ziemlich intensiv und, wie ich finde, auch erhellend. Und was ich daran wirklich spannend fand, war, dass Bicil nicht nur den Wachstumsturbo einlegen will, sondern auch die Strukturen ziemlich grundlegend verändern möchte. Das hat auch ein bisschen was mit einem anderen Thema zu tun, über das wir heute sprechen wollen, nämlich den sich abzeichnenden Handelskonflikt zwischen der EU und China, mit dem du dich in den letzten Tagen intensiv beschäftigt hast. Lass uns doch erstmal darauf einen Blick werfen, dann haben wir auch schon so ein bisschen den Markt durchleuchtet, der auch für Duvenbeck bisher eine große Rolle spielt.
Richtig, das dürfte in der Tat ein etwas anderes Licht auf die Bicil-Ideen werfen, denn die politischen Unstimmigkeiten betreffen Duvenbecks Kernmarkt. Und das ist die Automobilindustrie.
Richtig.
Hier will die EU-Kommission importierte Elektroautos aus China mit hohen Strafzöllen belegen, weil deren Hersteller von der chinesischen Regierung kräftig subventioniert werden. Tja, und was jetzt also so aus rein wettbewerbsrechtlicher Sicht durchaus sinnvoll klingt, das könnte sich schon schnell als Boomerang erweisen, der vor allem die deutschen Pkw-Hersteller in Form von chinesischen Importzöllen trifft.
Ja, bisher ist das natürlich noch nicht der Fall. Aber es gibt schon erste Reaktionen aus Peking. Das chinesische Handelsministerium hat nämlich eine Anti-Dumping-Untersuchung eingeleitet, die sich gegen den Import von Schweinefleisch aus der EU richtet. Das darf als, lass mich das mal so sagen, mehr oder weniger zurückhaltende erste Warnung verstanden werden. Eskaliert jetzt die EU weiter, wird China das wahrscheinlich aber auch tun. Wie ist denn das überhaupt zu dieser Situation gekommen?
Also gut, es gibt da Vermutungen und Gerüchte. Was man aber wohl ausschließen kann, ist, dass die Automobilindustrie da selbst ihre Finger im Spiel hatte. Denn kein Hersteller, schon gar nicht aus Deutschland, würde sein lukratives Geschäft im Luxusautosegment in China torpedieren, um sich auf dem Heimatmarkt Vorteile zu verschaffen oder besser gesagt Nachteile auszugleichen. Ja, und diese Notwendigkeit sieht vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron, dem die Idee so angeblich von französischen Automobilherstellern eingeflüstert wurde. So jedenfalls erzählt man sich das da. Und obwohl die Industrie inzwischen wieder von der Idee abgerückt ist, also auch in Frankreich, hält Macron an ihr fest und nutzt angeblich die politischen Verhandlungen nach den Europawahlen, um sie umzusetzen.
Also könnte das so ein klassisches Quid pro Quo gewesen sein. Du hast ja mit vielen Leuten über das Thema gesprochen und was dabei rausgekommen ist, darüber können wir uns ja nach einer kleinen Pause unterhalten.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Da sind wir wieder. Und Marktexperten und auch Logistiker sehen die Einführung von Strafzöllen auf chinesische Elektroautos in Höhe von bis zu 38% eher kritisch. Konrad Zwirner von der Lagermax-Gruppe sagt etwa, Zölle seien keine Lösung, sondern erzeugten Gegendruck, sodass am Ende alle verlieren. Und der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer vom Center Automotive Research, der geht sogar so weit zu sagen, dass China als größter Markt für Luxusautos deutscher Hersteller wegbrechen könnte. Und wenn Mercedes-Benz und Porsche ausfallen, tja, dann würden eben Jaguar, Lexus und Land Rover in die entstehende Marktlücke stoßen.
Ja, also die Strafzölle würden schon der Automobilindustrie innerhalb der EU kräftig schaden. Und damit wäre natürlich auch die Logistik erheblich betroffen. Das fängt bei den spezialisierten Automotive-Logistikern an und träfe auch die Fertigwagenlogistik. Und gedient wäre damit wirklich niemanden, denn das in der Folge entstehende Überangebot an Transportkapazitäten würde auch die Geschäftsmodelle der Logistikdienstleister beeinträchtigen.
Das wäre vor allem für die Unternehmen bitter, die ihre Strukturen sehr eng auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie ausgerichtet haben. Ja, und damit wären wir dann wieder bei Duvenbeck. Noch erwirtschaftet die Gruppe rund 85% ihres Umsatzes im Segment Automotive. Und da sich der Markt aber seit einiger Zeit recht volatil entwickelt, will der CEO Hakan Bicil diese Abhängigkeit deutlich reduzieren. Eher mittel- als langfristig strebt er an, den Erlösanteil der Automotive-Sparte auf 40% zu drücken und andere Standbeine wie Angebote für die Chemieindustrie, Fast-Moving Consumer Goods, also schnell drehende Konsumgüter und andere Industriezweige auszubauen. Und die sollen dann jeweils ein Fünftel zum Umsatz beitragen. Tja, kann man sagen, Diversifizierung lautet die Devise.
Ja, aber das heißt nicht, dass die Automotive-Kapazitäten abgebaut werden sollen. Vielmehr will Bicil die Umstrukturierung über einen, muss man schon sagen, ambitionierten Wachstumskurs steuern. Allein für das vergangene Jahr verzeichnete Duvenbeck einen Erlösplus von 200 Millionen Euro. Ist schon mal ein Wort, ne? Und damit hat das Unternehmen den Sprung weit über die 1-Milliarde-Euro-Marke gemacht. Und in diesem Jahr soll dann der Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden Euro dann liegen und in den Büchern stehen. Und bis zum Jahr 2028 sollen das dann satte 3 Milliarden Euro werden. Also für mich sieht das so aus, als wäre Duvenbeck tatsächlich im Turbo-Modus unterwegs.
Nun ja, Umsatz ist das eine, Gewinne und Rentabilität das andere. Und da lässt sich Bicil nicht so richtig in die Karten schauen. Schade. Was wir wissen ist, dass Duvenbeck im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust vor Steuern ausweist, aber 2023 wieder schwarze Zahlen schreibt.
Ja, ganz klar dürfte das Management des Finanzinvestors Waterland, der ja die Mehrheit an dem Transportkonzern hält, hier entsprechende Ziele auch vorgegeben haben. Aber, und das weist darauf hin, dass Waterland ein längerfristiges Interesse am Duvenbeck-Engagement hat. Es stehen nicht nur wie so oft die Themen Prozessoptimierung und Kostenmanagement im Fokus, sondern auch mögliche Zukäufe.
Ganz genau so ist das. Mitte Februar haben die Bocholter beispielsweise das niederländische Transport- und Logistikunternehmen Schotport Logistics mit 180 Mitarbeitern und einer Flotte von 120 Lkw übernommen. Und solche Deals, so Bicil, könnte es in Zukunft häufiger geben. Im Fokus dabei sind Mittelständler mit einem Umsatz so von 100 bis 200 Millionen Euro.
Ja, ob das dann auch immer Transportunternehmen mit eigenem Fuhrpark sein müssen? Es ist nämlich auch die Rede davon gewesen, dass die Abhängigkeit des Konzerns vom Transportgeschäft verringert werden soll. Das soll dann von einem Umsatzanteil von 75% auf 50% zurückgefahren werden. Und wenn ich mir das so anschaue, dann würde ich sagen, Logistik statt Lkw scheint dabei das Motto zu sein. Überhaupt muss sich ja Bicil Gedanken dazu machen, in welche Richtung die derzeit 1600 Fahrzeuge umfassende Lkw-Flotte entwickelt werden soll. Er sagt zum Beispiel, ich zitiere das mal, ich bin ein großer Verfechter von HVO, da man damit direkt die Emissionen in der Bestandsflotte senken kann. Da ist er natürlich in guter Gesellschaft, denn andere, wie zum Beispiel auch die Schuon-Gruppe, sehen das ja genauso.
Ja, und auch das Thema E-Lkw beschäftigt Duvenbeck. Er rechnet damit, dass sich mit dem Umstieg auf die emissionsfreie Technik auch die Geschäftsmodelle im Landverkehr ändern werden. Und er befürchtet, dass künftig mehr Fahrzeuge und Fahrer benötigt werden. Und das sei schon eine ziemliche Herausforderung.
Ja, das ist ein wirklich spannender Aspekt. Das sind ja nur einige Dinge, die da in dem Gespräch zwischen Sebastian und Hakan Bicil zur Sprache kamen. Der hat ja noch einiges mehr zu den Plänen für das Unternehmen erzählt. Und was er zum Beispiel in Osteuropa vorhat und welche Ideen er in Richtung E-Commerce hegt, das ist natürlich auch ein ziemlich spannendes Thema. Das können unsere Zuhörer in der aktuellen DVZ oder online nachlesen, wenn sie natürlich ein Abo haben. Den Link zum Artikel habe ich dann mal in die Shownotes gestellt für alle, die interessiert sind.
Ja, ein lesenswertes Stück. Und wie übrigens auch die neueste Publikation des Umweltbundesamtes, die ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. In der Broschüre haben die Experten des UBR die Vision eines umweltfreundlichen Güterverkehrs im Jahr 2045 entworfen. Das ist natürlich nur die Projektion eines Idealfalls, aber durchaus interessant zu lesen.
Also ob das unsere Zuhörer genauso sehen? Das UBA steht ja nicht unbedingt im Ruf, ein Freund der Transportbranche zu sein. Und ganz unter uns, eine gewisse Tendenz ist da ja schon zu beobachten. Die über 70 Maßnahmen, mit deren Hilfe der Gütertransport weitgehend grün werden könnte, haben vor allem eine Zielrichtung. Zum einen geht es darum, die Gütermengen auf den umweltschonenden Verkehrsträger zu verlagern. Zum anderen steht die Elektrifizierung im Vordergrund, speziell wenn es um den Straßengüterverkehr geht. Das Kapitel habe ich gelesen und da gibt es schon einige interessante Aspekte.
Das stimmt. Was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass alternative Kraftstoffe wie HVO 100 oder Bio-LNG, die derzeit so gehypt werden, trotz ihres enormen CO2-Reduktionspotenzials so schlecht wegkommen und bestenfalls als Brückentechnologie betrachtet werden.
Naja, das hat natürlich auch seine Gründe. Um diese Kraftstoffe nämlich herstellen zu können, braucht man eben biogene Rohstoffe oder besser gesagt Abfallstoffe. Und davon wird es auf Dauer einfach nicht genug geben. Selbst die HVO-Hersteller gehen davon aus, dass sie im besten Fall nur ein Viertel des Kraftstoffbedarfs decken können. Das hilft zwar bei der Dekarbonisierung, reicht aber nicht. Und genau deshalb sehen die UBA-Leute die Zukunft in der Elektrifizierung.
Elektrifizierung ist aber nicht gleich Elektrifizierung.
Kann man so sagen, ja.
Was für ein Satz.
Ja.
Naja, also das heißt, Strom kann beispielsweise ja zur Herstellung von Wasserstoff oder E-Fuels verwendet werden. Oder man nutzt ihn direkt für batterieelektrische Lkw oder Oberleitungs-Lkw. Also man muss auch hier ein wenig differenzieren.
Ja, ganz genau. Und diesen Vergleich, der in der Broschüre auch tatsächlich vorgenommen wurde, den fand ich ja absolut spannend. Ist ja mein Steckenpferd. Hättest du etwa gedacht, dass mit Brennstoffzellen-Trucks im Jahr 2030 ein fast genauso hohes Treibhauspotenzial verbunden ist wie bei ihren Diesel-Pendants? Und der Betrieb von Wasserstoffverbrennern verursacht sogar mehr Emissionen.
Lass mich raten, das hat was mit der Herstellung von Wasserstoff zu tun.
Ja, richtig. Denn das UBA geht natürlich davon aus, dass 2030 hauptsächlich grauer Wasserstoff zum Einsatz kommt. Das ist auch gar nicht so abwegig. Und grauer Wasserstoff wird eben umweltschädlich erzeugt.
Aha. Damit haben die Elektro-Lkw die Nase vorn. Immerhin ist das Treibhauspotenzial eines BEV mit einer Batterie von 750 Kilowattstunden über die gesamte Kette betrachtet weniger als halb so groß wie das eines Diesel-Lkw. Und diese Kette reicht von der Fahrzeug- und Batterieproduktion über die Stromerzeugung bis hin zur Wartung der Ladeinfrastrukturen.
Ja. Und jetzt setze ich nochmal einen drauf. Die effizienteste und umweltschonendste Technik ist laut UBA der Oberleitungs-Lkw. Und da ist ebenfalls alles eingerechnet, auch die Infrastruktur.
Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Warum wird diese Technik denn dann nicht vorangetrieben? Also soweit ich weiß, gibt es in Deutschland 3 Pilotversuche und die haben durchaus auch schon gute Ergebnisse gebracht, oder?
Ja, natürlich. Und tatsächlich laufen diese Projekte noch bis zum Ende des Jahres. Und dann ist zumindest vorläufig Schluss. Das sorgt übrigens bei allen Beteiligten und vor allen Dingen bei den Forschern derzeit für gewaltig für Frustration. Jan Bachmann vom Forschungs- und Entwicklungszentrum der FH Kiel, der den Versuch in Schleswig-Holstein leitet, der bescheinigt dem Bundesverkehrsministerium eine gewisse Gleichgültigkeit und fürchtet, dass die Projekte versanden, bevor man die Ergebnisse überhaupt bewertet hat.
Das klingt in der Tat frustriert. Würde es sich lohnen, die Projekte weiterzuführen?
Also laut Bachmann auf jeden Fall. Er sagt nämlich, dass die Technik mittlerweile einen sehr hohen Reifegrad erreicht hat und im Grunde fertig für den Rollout wäre. Und selbst die hohen Kosten von rund 3,5 Millionen Euro pro beidseitig elektrifiziertem Kilometer Autobahn sind, so sagt er das zumindest, nicht das Problem. Das System ließe sich auch dann wirtschaftlich betreiben, heißt es nämlich. Aber es scheint, als ob die Idee nicht vom BMDV weiterverfolgt wird. Ein Antrag für ein größeres Folgeprojekt in Bayern und Baden-Württemberg ist vor 2 Jahren nicht bewilligt worden.
Ob sich daran noch etwas ändern wird? Also trotz der Forschungsergebnisse und der UBA-Empfehlung fällt es mir schwer daran zu glauben, zumal der Straßenverkehr nur ein, wenn auch großer Teil des Ökosystems Güterverkehr ist. Naja, der Bericht des Umweltbundesamtes behandelt alle relevanten Verkehrsträger und alle Anwendungsfälle. Es gibt also für alle Beteiligten noch viel zu tun, um die Dekarbonisierung der einzelnen Teilbereiche voranzutreiben.
Ja, vielleicht tut sich ja etwas, wenn es aus anderen Ländern positive Berichte gibt. Soweit ich weiß, gibt es ja auch schon Interessenten aus China für das Konzept. Ne? Oh. Da klingelt auch was, erinnern wir uns. Gab es doch mal sowas wie eine Schwebebahn. Ne? Ja, aber lass uns hier mal zu einem anderen Thema abbiegen, das die Branche beschäftigt. Es geht nämlich um die neuerliche Ratenrallye in der Containerschifffahrt, also eine echt scharfe Kurve, und mit welchen Konzepten die Verlader den enorm gestiegenen Preisen begegnen wollen.
Ah ja, also mittlerweile sind die Raten pro Container auf den Fernostrelationen auf 8.000 bis 10.000 US-Dollar gestiegen. Mhm. Und das bringt viele Verlader an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Kein Wunder, dass sie sich nach anderen Möglichkeiten umsehen, zum Beispiel das Chartern von Mehrzweckfrachtern.
Ach, guck an.
Ja. Ein großer Kaffeeimporteur hat es vorgemacht. Für eine Lieferung Rohkaffee in Big Bags von Vietnam nach Bremen charterte das Unternehmen kurzerhand ein ganzes Schiff. Das Volumen betrug 7.000 Tonnen. Das ist genug Ware für rund 350 20-Fuß-Container, die in Asien seit Wochen immer schwerer zu bekommen sind.
Ja, da wird es natürlich nicht lange dauern, bis andere folgen werden. Aber beeilen müssen sie sich schon, denn es ist natürlich klar, wenn die Nachfrage nach diesen Schiffen steigt, dann steigen natürlich auch die Charterraten. Und das macht sich ja schon jetzt bemerkbar. Pro Tag werden für einen 12.000 Tonner mittlerweile über 12.500 Dollar aufgerufen und die Tendenz ist steigend.
Es ist schon spannend zu sehen, welche Ausschläge und Entwicklungen der Markt so mit sich bringt. Tja, und damit wären wir auch schon beim letzten Thema für heute zumindest. Mhm. Unser Kollege Lennart Albrecht, der hat die Jungs getroffen, die vor gut 20 Jahren die Packstation erfunden haben, ja, okay, und es jetzt nochmal wissen wollen. Ja, finde ich auch eine echt interessante Geschichte. Boris Meyer, Christoph Schares und Christian Borger haben ein Startup gegründet und wollen unter dem Namen Smarcell die mobile Version eines Paketautomaten auf den Markt bringen. In einem Jahr soll es soweit sein.
Ja, okay. Also als typische Jungunternehmer kann man die drei nicht bezeichnen. Sie haben nämlich schon eine Menge im Leben erreicht und bezeichnen sich scherzhaft, finde ich total cool, selbst als die Rolling Stones der Gründerszene.
Also gut, zwei sind Ende 50, ja, einer ist Anfang 50. Das ist immer noch deutlich jünger als die Stones, aber gut, was soll's. Ernsthaft, was genau steckt denn hinter Smarcell? Das ist ja ein Kunstwort, wie man sich denken kann, aus Smart und Parcel. Ja,
und genau darum geht's ja auch. Die mobile Station kann mit 130 bis 200 Paketen bestückt werden, so mit 20 Kilo maximalem Gewicht. Und dann kann sie auf jedem beliebigen Pkw-Parkplatz abgestellt werden, beispielsweise beim Supermarkt oder beim Bäcker oder auf einem Firmenparkplatz, je nachdem, wo die Empfänger ihre Pakete gerne abholen oder auch aufgeben wollen. Und das Coole daran, statt der Umverpackung würden Mehrwegbehälter zum Einsatz kommen. Und das vermeidet enorme Müllmengen, vor allem wenn man daran denkt, dass die Mengen im E-Commerce noch heftig weiter wachsen werden.
Spannend finde ich, wie die drei Tüftler die Stationen in den Zustellbasen befüllen wollen. Statt dass ein Mitarbeiter die Boxen nämlich manuell mit Paketen und Päckchen bestückt, soll das automatisch geschehen. Und zwar per Förderband und ähnlich wie in einem, ja, kann man sagen, Mini-Hochregallager so.
Ja, das ist interessant, ne? Das wichtigste Element ist aber auch bei dieser technischen Lösung die begleitende IT. Denn schließlich müssen die Sendungen natürlich auch so gebündelt werden, dass die Station eben nicht mehrere Orte hintereinander anfahren muss. Aber die Jungs sind sich sicher, dass das klappt und haben bereits 2 Dutzend Patente weltweit angemeldet.
Und nicht nur sie glauben an das Projekt. Inzwischen ist auch Avato als strategischer Investor eingestiegen. Ja, mal sehen, was daraus wird. Jedenfalls eine spannende Geschichte. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wie immer bedanken wir uns recht herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, dann schicken Sie die gerne an redaktion@dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie nächste Woche Freitag gern wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.